Ja, ich bin ganz begeistert von dem, was hier schon alles zusammengekommen ist und angeklungen ist. Eigentlich kann ich die Predigt jetzt schon fast lassen. Es sind viele Punkte einfach schon gekommen, aber ich möchte es euch einfach nochmal ein bisschen aufschließen und ein bisschen ergänzen vielleicht, das, was alles schon war. Aber behaltet es alles im Hinterkopf, was gerade schon gesagt wurde, gesungen wurde. Genau. Wir kommen in unserem Leben immer wieder an Punkte, wo wir uns fragen, was ist das, was letztendlich hält? Das haben wir gerade ja auch gehört. Was, wenn alles ja, zerbricht, wenn mein Job wegbricht, wenn ich eine schlimme Diagnose bekomme, wenn ein geliebter Mensch plötzlich nicht mehr da ist, was trägt uns dann? Was ist christliche Hoffnung in Zeiten des Umbruchs, wo Demokratie zu scheitern scheint, wo alte Machtverhältnisse ins Wanken kommen, wo ja, vielleicht kriegerische Konflikte, Terroranschläge immer näher an uns ranrücken. Was trägt mich da? Was hält mich da? Oder was ist mit einer jungen Generation, die täglich gesagt bekommt, wie schlimm der Zustand unserer Welt ist? Klimakrise, Flüchtlingskrise, Regierungskrise, Rentenlücke. Wenn man das alles liest, da kann man ja depressiv werden. Und das passiert leider auch mit unseren Kindern und Jugendlichen immer öfters. Und die ganzen Hilfsangebote sind schon völlig überlaufen mittlerweile. Und genau dieser Frage, um diese Fragen geht es in dem Text, den wir heute zusammen anschauen möchten. Und es hat mich auch sehr beschäftigt, dieser Text. Max, du kannst die erste Folie schon mal einblenden. Hat mich schon mal sehr beschäftigt, als meine Oma während der Corona-Zeit im Sterben lag. Und da habe ich mir einfach überlegt, welchen Bibeltext könnte ich mit ihr lesen, der ihr Mut macht, wenn sie mich danach fragt. Und ich wusste damals schon, sie hat sich für Jesus entschieden, sie ist Christ, aber vielleicht braucht sie irgendeinen Ermutigungstext. Und da bin ich genau auf dieses Kapitel gestoßen, was ich mit euch heute zusammen angucken will. Es ist ein richtiges Hoffnungskapitel, ein Mutmachtext und einfach kein billiger Trost. Und das wollen wir heute zusammen anschauen. Jesus spricht diese Worte nach dem Abendmahl. Also gerade war die Fußwaschung, ihr erinnert euch, das Abendmahl. Und das ist auch eine Situation, die ziemlich angespannt ist, in die er das reinspricht, weil es war gar nicht so eine entspannte Situation. Petrus musste sich gerade anhören, dass er Jesus verleugnen wird, obwohl er doch bereit war, für Jesus bis in den Tod zu gehen. Jesus hat den Verrat von Judas vorhergesagt und auch seinen unmittelbar bevorstehenden Opfertod am Kreuz. Also eine ziemlich gedrückte Stimmung, müsst ihr euch vorstellen. Und die Hoffnung der Jünger, dass Jesus jetzt endlich die römische Fremdherrschaft beenden würde, was ja so die Messias-Hoffnung eigentlich war zur damaligen Zeit, die hat sich damit endgültig zerschlagen. Wenn Jesus stirbt, dann ist das vorbei. Und genau in die bedrückende Situation rein spricht Jesus die folgenden Worte, die wir aus Johannes 14 lesen können. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Egal was kommt, die Jünger Jesu sollen am Glauben festhalten. Und an was sollen sie denn glauben? Oder besser gesagt, an wen? Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Nach all diesen Dingen, die ihnen gerade gesagt wurden, dass sie ihn verraten werden, oder dass er verraten werden wird, dass sie ihn verleugnen werden. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Nach all diesen Schreckensbotschaften, dass Verrat, Versagen und Tod ihre Gemeinschaft zerbrechen wird, stellt Jesus diese Aussage. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Gott weiß, was er tut. Jesus weiß, was er tut. Und er sagt, vertraue mir. Und das galt den Jüngern damals, aber gilt genauso für uns heute als seine Nachfolger. Nicht auf unsere eigene Kraft sollen wir vertrauen. Nicht auf vielleicht unsere so aufrichtig gemeinte Loyalität wie der Petrus. Nee, allein auf Gott. Und es geht weiter in den Versen 2 und 3. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das, was er jetzt sagt, das ist urchristliche Hoffnung. Wer zu Jesus gehört, bekommt eine ewige Heimat bei Gott. nicht nur ein Aufgehen in irgendeiner nebulösen Masse im Himmel, sondern jedem Einzelnen von uns, ja, bereitet Jesus einen Platz, eine Wohnung beim Vater. Was ist das für eine Zusage? Hammer, oder? Können wir das überhaupt noch glauben mit unseren aufgeklärten, nüchternen Köpfen? Ist es nicht billiger Trost, dass im Jenseits alles besser wird? Billiger Trost wäre es dann, wenn es nicht wahr wäre. Aber genau da setzt Jesus jetzt nochmal an und sagt, wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Ich umschreibe es mal ein bisschen mit meinen eigenen Worten. Er sagt, ich mache euch keine falsche Hoffnung. Wenn es diese ewige Heimat beim Vater nicht gäbe, hätte ich euch das auch nicht versprochen. Und wenn Jesus diesen Platz vorbereitet hat, wird er selbst kommen und uns zu sich holen. Das Bild, was Jesus hier benutzt, ist das von einer jüdischen Verlobung. Nach der Verlobung geht der Bräutigam erstmal weg und bereitet eine Wohnung für seine Braut vor. Und das kann eine ganz schön lange Zeit dauern. Manchmal muss er sogar noch ein Haus bauen oder so irgendwas. Und wenn alles fertig ist, wird das Hochzeitsfest gefeiert und der Bräutigam holt die Braut zu sich ins gemeinsame Heim. Also Jesus baut keine Sozialwohnungen im Himmel für gerade mal so durch Gnade gerettete Christen. Nee, er baut, oder es sind liebevoll gestaltete Wohnungen, die er uns da vorbereitet. Denn er sehnt sich nach einer innigen Gemeinschaft mit jedem von uns, wie ein Braut und der Bräutigam. Ja, und er möchte, dass wir in der Gegenwart unseres himmlischen Vaters einen dauerhaften, einen schönen, einen speziell für uns vorbereiteten Platz haben. Und wie das ganz praktisch aussieht, ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. Mehr erfahren wir hier eigentlich nicht im Text. Aber so wie ich es verstehe, wird es ein Ort sein, der genau für jeden und jede von uns passt, von Jesus selbst für uns gestaltet. Ist das nicht ein starker Trost, selbst im Angesicht vom Tod? Also mich ermutigt dieser Text ungemein, immer wieder neu. Und ich weiß, dass meine Oma jetzt genau in dieser ewigen Heimat eingetroffen ist. Und ich freue mich drauf, sie dort wieder zu treffen. Und weil ich Jesus beim Wort nehme, ist das kein kindliches Wunschdenken, sondern Wort des ewigen Gottes selbst. Okay, außerdem schließt hier Jesus auch nochmal einen großen Bogen mit seinen Jüngern. Als Jesus seine Jünger am Anfang beruft, sagt er ihnen in Lukas 9, 58, dass er keinen Ort hat, wo er sein Haupt niederlegen kann, also kein Zuhause hat, sie ihm aber trotzdem nachfolgen sollen. Und warum hat er das nicht? Weil er eine bessere, eine ewige Heimat für sie bereithält. Und was Jesus hier in Johannes 14 verspricht, lesen wir auch in Markus 10, 29 bis 30. Ich lese. Jesus erwiderte, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Hier macht Jesus auch nochmal deutlich, für seine Nachfolger ist nicht alles happy-clappy. Die Welt ist noch voller Schwierigkeiten, voller Finsternis, voll mit Unvollkommenem. Aber selbst hier ist Gott schon am Werk. Er trägt durch, er stellt uns Menschen an die Seite und er versorgt uns in aller Not. Echte Jesus-Nachfolger wenden sich nicht einfach von dieser Welt ab, weil ja in der Ewigkeit sowieso alles besser wird. Nee, sie stehen voll im Leben und sind dabei in der Hoffnung auf diese ewige Heimat gegründet. Und als BMG ist uns das so wichtig, dass wir das sogar als Leitsatz gewählt haben. Hier vorne könnt ihr es lesen. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist unser Leitsatz. Also nicht ihr Kopf zu oder Kopf runter und durch, ja, sondern wie im Himmel, so auf Erden. Schon hier und jetzt. Wir wollen jetzt schon nach Gottes Maßstäben leben. Unsere Mitmenschen lieben und das Reich Gottes erlebbar machen. Wir wollen schon jetzt diesen Jesusweg gehen. Und genau damit geht es in unserem Text in Johannes 14 auch weiter. Wir lesen in Vers 4. Den Weg, dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Was ist hier mit Thomas los? Hat er gerade nicht zugehört? Wenn Jesus uns Wohnungen beim Vater im Himmel vorbereiten will, ist doch eigentlich klar, wo Jesus hingeht, oder? Wieso fragt er? Er sagt, wir wissen nicht mal, wo du hingehst. Aber es stimmt, wie sieht denn der Weg dorthin aus? Wie kommt man denn in den Himmel? Und ich bin echt dankbar, dass er die Frage gestellt hat. Weil Jesus antwortet ihm jetzt Folgendes. Ab Vers 6. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Diese Verse haben es in sich. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, kommt zum Vater. Ich bin der, der euch zum Vater hinführt. Und an mir führt kein Weg vorbei. Zum Vater im Himmel kommt man nur durch mich. Schon wieder so ein Satz, der unsere modernen Ohren irritiert und uns innerlich in Unruhe versetzt. Nur durch mich, wie kann er das denn sagen? Aber genau das sagt Jesus. Es gibt keinen Schleichweg, es gibt keine Umgehungsstraße, er selber ist der Weg. Und er legt sogar nochmal nach, ich bin die Wahrheit und das Leben. Nicht irgendeine Wahrheit, die eine Wahrheit und das Leben an sich. Ohne Jesus kein Leben. Was ist denn das für ein Anspruch? Warum das tatsächlich so ist, wird in Vers 7 und im nächsten Abschnitt klar. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Hier sagt es Jesus mal deutlich, ohne Gleichnisse, ohne Bilder. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Ich bin Gott. Weil Jesus selbst Gott ist, ist er der Weg, die Wahrheit und das Leben. Schon in der Einleitung des Johannesevangeliums lesen wir genau das. Jesus, das Wort, war bei Gott, ist Gott und durch ihn ist alles erschaffen. Das steht in 1. Johannes 1, Vers 1 bis 3. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, können wir also einfach Jesus anschauen. Er zeigt uns den Vater, weil er und der Vater eins sind. Und genau das ist Jesu Antwort an Philippus. Alles, was er tut, sind die Werke seines Vaters. Alles, was er, Jesus, sagt, sind die Worte seines Vaters. So wie er ist, ist der Vater. Jesu Ich-Bin-Worte waren nicht zufällig gewählt. Denn er selbst ist der große Ich bin, der ich bin. So stellt sich Gott vor vielen Jahrhunderten ja Mose am brennenden Dornbusch selbst vor. Das zu glauben, fiel den Jüngern offensichtlich schwer. Deshalb wiederholt es Jesus auch eindringlich. Glaubt es mir, glaubt es mir. Und für diejenigen, die sich damit immer noch schwer tun, fügt er hinzu, wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Damit meint er die Wunder, die Jünger ja live mitbekommen haben. Er ist wirklich das Leben. Als der tote Lazarus aus dem Grab heraussteigt, war das wortwörtlich begreifbar. Er ist der, der bei der Hochzeit in Kana Wasser in Wein verwandelt, wie es der Vater im Himmel tausendfältig jedes Jahr bei den Winzern geschehen lässt. Er ist der, der Brot vermehrt und viele Tausende damit satt macht. Wie der Vater im Himmel durch das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, viel Frucht hervorbringen lässt, Jahr für Jahr. Wenn sein Wort also nicht genug ist, dann sollen die Jünger und damit auch wir doch zumindest aufgrund seiner Taten glauben, seiner Wunder. Aber besser ist es, wir glauben ihm, nehmen ihn einfach beim Wort. Genau darum geht es. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist Gott. An ihm führt nichts vorbei, denn damit würden wir Gott selbst verpassen. Und das ist es, was Jesus ja bereits zu Beginn gesagt hat. Gehen wir nochmal zum ersten Vers. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Gott findest du nicht durch Befolgen irgendwelcher religiösen Regelwerke. auch nicht wie im Buddhismus durch Entleeren deiner selbst oder sonstige Übungen. Gott lässt sich finden in Jesus Christus. Ihn finden wir, wenn wir diesem Jesus, seinen Worten und seinen Taten Glauben schenken. Wenn wir den Jesusweg beschreiten, ihm nachfolgen und dann wird er uns zum Weg, zur Wahrheit und zum Leben. Also, was können wir festhalten? Vielleicht sitzt du in diesem Gottesdienst oder im Stream oder hörst diese Predigt an und du stellst fest, dass du genauso wie die Jünger Jesu Schwierigkeiten hast, das zu glauben. Dass Gott in Jesus tatsächlich zu uns gekommen ist. Dass er um unser Vertrauen auf ihn wirbt. Dass er uns eine ewige Heimat geben möchte. Vielleicht hast du das schon oft gehört, aber du merkst in deinem Herzen doch immer wieder, dass du skeptisch bleibst, ob das wirklich wahr ist. Zweifel, ob das nicht nur billiger Trost ist. Dann lade ich dich ein, heute diesen Schritt zu wagen. Schenke Jesus dein Vertrauen. Diesem Gott, der deine Zweifel kennt, der unsere Zweifel kennt und uns versichert, wenn es nicht so wäre, hätte ich es dann gesagt. Das kannst du in einem stillen Gebet in deinem Herzen tun, aber du kannst auch gerne auf unser Gebetsteam nachher zugehen und lass dann doch einfach noch für dich beten. Oder falls du nicht hier bist, schreib uns auch gerne an die Kontaktadresse auf unserer Webseite. Ich selbst habe genau diesen Schritt vor über 30 Jahren gewagt und kann bezeugen, es ist die beste Entscheidung, die du im Leben treffen kannst. Das Vertrauen auf Jesus und seine Worte hat mich durch manche schwere Zeit durchgetragen und ich habe seitdem eine lebendige Hoffnung in mir, wie es an einer anderen Stelle in der Bibel heißt. Eine Hoffnung, die trägt. Vielleicht bist du auch einer von diesen jungen Menschen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, voller Sorge, wie es mit dieser Welt weitergeht. Ja, vielleicht auch verunsichert, was überhaupt dein Beitrag noch sein kann, wo KI doch fast alles besser kann als du. Dann gilt heute auch besonders für dich, vertraue Jesus. Er ist der beste Weg für dein Leben. Er weiß, wo es lang geht. Er ist echte Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und er hat mehr erfülltes Leben für dich bereit, als du dir vorstellen kannst. Er ist Real Life. Und dieses echte Leben, dieses Real Life, das reicht über den Tod hinaus. Lass dich durch nichts in deinem Glauben erschüttern, wie es in Vers 1 heißt. Das gilt besonders dir heute. Vielleicht bist du hier in Deutschland, weil du aus deiner Heimat fliehen musstest. Dann lass dir sagen, Gott sieht dich auch hier. Er schenkt dir hier bereits Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wie wir vorher gelesen haben, durch deine Mitchristen. Aber auch für dich gilt, wie auch für uns, unsere wahre und echte Heimat, die wartet auf uns beim Vater im Himmel. Und erst dort wird unsere innere Sehnsucht völlig gestillt. Und in dem Sinne sind wir alle hier Heimatlose. Vielleicht bist du schon älter und es wird langsam einsamer um dich rum. Und vielleicht sind da auch diese leisen Zweifel in deinen Gedanken, ob das wirklich alles so stimmt mit dieser ewigen Heimat. Dann lass dir nochmal von Jesus selbst versichern. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wir haben diese ewige Hoffnung. Nach dem Tod ist nicht alles vorbei. Es gibt einen Platz für uns beim Vater im Himmel. Und das verspricht uns Gott in Jesus höchstpersönlich. Vielleicht bist du aber auch schon auf diesem Jesusweg unterwegs, mit der festen Hoffnung auf eine ewige Heimat im Herz. Dann freue ich mich mit dir und wünsche dir, dass du auf diesem Weg bleibst, dass du wie Jesus sagen kannst, der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Oder vielleicht, es ist immer mehr sein Werk. Diese ewige Hoffnung, dass wir durch Jesu Erlösungstat am Kreuz seine Auferstehung und seine Auferstehung Zugang zum Vater im Himmel haben, bekennen wir auch immer wieder im Abendmahl. Und genau das möchten wir nach dem nächsten Lied auch gemeinsam tun.